SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Heute mit mir, Margareta Holzreiter. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Jahr stehen ja in mehreren Bundesländern Wahlen an. Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird sogar schon nächsten Monat ein neuer Landtag gewählt. Und gerade im Wahlkampf wird ja besonders oft auch zugespitzt und emotional über gesellschaftliche Themen diskutiert. Auch über Klimaschutz.
Politiker, die gegen Klimapolitik sind, sprechen eine gewisse Nostalgie ihrer Wählerschaft an. Also die Zeit, bevor es globale Erderwärmung im öffentlichen Debatten überhaupt gab. Außerdem ist Klimawandel relativ komplex und abstrakt und immer mit Kosten verbunden. Und deswegen kann man, indem man mit relativ simplen und gegebenenfalls falschen Argumenten dagegen hält, auch einfach Wählerschaft generieren.
Sagt Lorenz Meister. Er ist Doktorand am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und forscht dort zu den Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik. Sein Fokus liegt dabei auf den Gefahren für die Demokratie. Im Global-Interview erklärt er, warum sich gerade Klimapolitik gut für populistische Erzählungen eignet und was das mit den Einstellungen der Menschen machen kann. Es geht aber in dieser Folge von Global nicht nur um uns hier in Deutschland. Wir schauen auch auf den Avocado-Hype in China. Und von dort aus zoomen wir uns dann ganz raus und schauen auf die weltweite Landwirtschaft. Los geht's aber erstmal mit dieser Erkenntnis. In der deutschen Bevölkerung gibt es weniger Rückhalt für Klimaschutz. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der BMW Foundation Herbert Quandt hervor. Janina Schreiber.
Der Anteil derer, die sich große Sorgen über die Folgen der Klimaerwärmung machen, ist in den vergangenen Jahren demnach deutlich gesunken. Während sich zwischen 2010 und 2019 zuletzt noch mehr als jeder zweite Befragte sorgte, tut das seit 2022 bis heute nur noch jeder dritte. Das Institut sagt, die Menschen seien zunehmend verunsichert durch multiple Krisen, wie durch die Wirtschaftskrise oder den Krieg in der Ukraine. Zwar hält ein Großteil die Entscheidung, aus der Kernenergie auszusteigen und vor allem den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie zu forcieren, für richtig. Andererseits liegt auch der Anteil derer, die das kritisieren, bei 37%. Laut Studie ist das besonders in Ostdeutschland, in den unteren Sozialschichten und unter den Anhängern von AfD und FDP so.
Ein weiteres Ergebnis der Studie: Auch die Menschen, die Klimaschutz befürworten, zweifeln stärker als noch vor ein paar Jahren an der konkreten Umsetzung der Energiewende. Wie solche Verunsicherungen mit populistischen Parteien und populistischen Erzählungen über Klimapolitik zusammenhängen könnten, das hat Lorenz Meister vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung untersucht. Als Doktorand hat er dort unter anderem populistische Erzählungen im Bereich Klimapolitik erforscht. Vor der Sendung habe ich digital mit ihm gesprochen.
Global, das Gespräch.
Ja, Herr Meister, Sie stehen kurz vor der Abgabe Ihrer Doktorarbeit. Vielen Dank, dass Sie sich in dieser Endphase noch die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Vielleicht beginnen wir damit, dass Sie noch mal erklären, was versteht man denn unter Klimapopulismus?
Populismus ist eine Rhetorik, eine politische Rhetorik, die Politik als Kampf zwischen dem einfachen Volk und den korrupten Eliten darstellt. Und Klimapopulismus im Speziellen bedeutet dann, dass man Klimapolitik als ein Projekt der Eliten darstellt, welches das einfache Volk nicht beachtet.
Und Sie haben dann erforscht, welche klimapopulistischen Erzählungen unter den Menschen kursieren. Wie sind Sie da denn vorgegangen?
Ja, wir haben eine große Umfrage gemacht und haben mehrere tausend Menschen dazu befragt mit einer offenen Frage, was sie denn besonders ungerecht an Klimapolitik finden. Und die haben uns dann Textantworten gegeben. Und dann haben wir gesehen, welche Worte, welche Antworten am meisten vorkommen und haben herausgefunden, dass das Allermeiste immer mit Kosten zu tun hat, mit der Kostenverteilung. Klimapolitik kostet die Menschen, das Land, die Unternehmen und wer trägt diese Kosten und ist es denn überhaupt sinnvoll, diese Kosten auf sich zu nehmen?
Also könnte man sagen, das Thema Kosten hat die Menschen mit Blick auf die Klimapolitik am meisten verunsichert?
Genau, Kosten war sozusagen die erste Assoziation, die Menschen in den Kopf kamen, bei dem Thema, was ist an Klimapolitik ungerecht.
Und haben Sie auch rausgefunden, was solche Narrative mit den Menschen machen?
Dazu haben wir uns dann drei unterschiedliche Narrative angeschaut. Also wir haben das Einkommensnarrativ sehr oft gehört, dass Klimapolitik auf Kosten einfacher Menschen betrieben wird. Dann das, was wir als Unternehmensnarrativ bezeichnen, nämlich dass Unternehmen nicht ihren Teil beitragen und irgendwie außen vor sind. Und das Wirtschaftsnarrativ, dass die deutsche Volkswirtschaft leidet, während andere Länder unsere Bemühungen ausnutzen und selbst wenig tun. Und alle drei Narrative wirken sich positiv auf klimapopulistische Einstellungen aus. Und darüber hinaus war es so, dass das Einkommensnarrativ auch noch die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland gesenkt hat. Und dann hat uns natürlich interessiert, welche demografischen Gruppen stärker oder weniger stark auf die Narrative reagieren. Und da hat sich dann gezeigt, dass vor allem rechte Wählermilieus und wenig gebildete Menschen auf das Einkommensnarrativ reagieren und eher linke Milieus auf das Unternehmensnarrativ, also das Narrativ, dass Unternehmen ihren Teil nicht leisten.
Okay, also alle drei Erzählungen sorgen dafür, dass Menschen Klimapolitik eher für einen Plan von Eliten halten, der gegen das einfache Volk geht. Würden Sie denn sagen, dass Klima ein Thema ist, mit dem besonders gut Populismus betrieben werden kann?
Klima ist sehr geeignet als Thema für Populisten. Es eignet sich deswegen so gut, weil Klimawandel ziemlich komplex und abstrakt ist und dadurch ist es leicht, mit einfachen Argumenten dagegen zu halten, die womöglich falsch sind. Und vor allem, weil Klimawandel auch hohe Kosten verursacht, hören sich die Menschen gerne Argumente an, warum Klimawandel wohl gar nicht so ernst ist oder auch nicht existiert.
Dass der Klimawandel aber existiert, das belegt ja die Wissenschaft. Gibt es denn auch Zusammenhänge zwischen Klimapopulismus und dem Vertrauen in die Klimaforschung?
Populistische Narrative wenden sich ja oft gegen die Forschung und gegen die Wissenschaft. Und je mehr Verbreitung diese Narrative finden, unter anderem über soziale Medien wie Facebook und Instagram, umso mehr leidet die Glaubwürdigkeit der Forschung. Und wenn Populisten im Amt sind und in der Regierung sind, dann ist es ganz klar so, dass Forschungsgelder gekürzt werden und Forschungsinstitute Menschen entlassen müssen und Universitäten. Und das Paradoxe daran ist, dass Forschung deshalb ja noch einen höheren Stellenwert einnimmt oder noch wichtiger wird und dass vor allem die Sichtbarkeit von Forschung unter anderem durch die Medienberichterstattung noch wichtiger wird, wenn Forschung an anderen Stellen eben gecancelt wird oder Forschungsgelder gekürzt werden.
Und was könnten Politikerinnen und Politiker jetzt tun, um solchen populistischen Narrativen entgegenzuwirken?
Ich glaube, an erster Stelle wäre es wichtig, zuzuhören, welche Narrative im Umlauf sind. Und es ist auch nicht zwangsläufig so, dass alle Narrative falsch sind oder dass alles an den Narrativen falsch ist. Und als nächstes, wenn man sie verstanden hat, kann man dann über Gegennarrative nachdenken, wie man die entwickeln kann. Das heißt, wenn das Narrativ ist, Klimapolitik geht immer auf Kosten der einfachen Menschen, dann sollten Politiker darüber nachdenken, wie man zum Beispiel umverteilen kann. Und sobald das dann Tatsache ist, kann man auch viel leichter Gegennarrative aufbauen, da man ja dann gute Beispiele hat, wie man dagegen wirkt.
Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg in den letzten Zügen der Doktorarbeit.
Ja, auch Dankeschön. Es hat Spaß gemacht.
Ein anderer Ansatz wäre vielleicht auch, mehr darüber zu sprechen, dass die wirtschaftlichen Kosten, die der Klimawandel selbst verursacht, deutlich höher sind als die Kosten, die durch Klimaschutz entstehen. Wir wissen zum Beispiel, dass allein Flussüberschwemmungen in Europa schon über 5 Milliarden Euro wirtschaftliche Kosten pro Jahr verursachen. Und wo wir jetzt schon mal beim Thema Geld sind, immer mehr Menschen investieren ihr Erspartes in ETFs. Unter den verschiedenen Angeboten gibt es auch die sogenannten grünen ETFs. Aber lohnen die sich finanziell und fürs Klima? Inka Zimmermann frischt unser Wissen auf.
Mehr als 14 Millionen Deutsche haben 2025 ihr Geld an der Börse angelegt. Das ist ein Rekordwert. Die meisten dieser Anleger sind mittlerweile unter 40 und nutzen Investments für die Altersvorsorge.
Man merkt einfach, dass den Leuten immer klarer wird und auch gerade jungen Leuten einfach klar ist, dass die gesetzliche Rente im Alter nicht ausreichen wird und dass man ja irgendwo rein investieren muss, um dann selbst sich quasi noch eine eigene Rente zu schaffen als Ausgleich, um die Rentenlücke zu schließen.
Timo Halbe ist Experte für Geldanlage beim Verbraucherportal Finanztipp. Aktuell sehr beliebt für die Altersvorsorge sind ETF, kurz für Exchange Traded Funds. Sie orientieren sich an einem Marktindex wie dem DAX und enthalten damit quasi über 1000 Aktien zugleich. Das macht sie vergleichsweise robust. Aber es gibt auch Kritik. Viele ETF beinhalten auch Unternehmen der Rüstungsindustrie, Öl- und Gasfirmen, Konzerne mit zweifelhaften Lieferketten. Viele Anbieter haben deshalb auch ETFs im Portfolio, die versprechen, nachhaltiger zu sein.
Also man sagt halt, ich will halt irgendwie nicht Profite machen, die auch irgendwie im Zusammenhang mit einem hohen CO2-Ausstoß, mit Klimaschädlichkeit entstehen.
Von vielen bekannten ETFs gibt es deshalb auch nachhaltige Kopien. Diese Varianten schließen dann etwa Rüstungskonzerne oder Unternehmen, die bestimmte soziale Standards nicht erfüllen, aus.
dann verfolgen diese ETFs meistens so einen Best-in-Class-Ansatz. Also das heißt, dass man halt schon guckt, dass man alle Branchen abdeckt, also breit gestreut ist wirklich, aber dann quasi in den Branchen guckt, naja, welche Unternehmen sind denn immerhin noch am nachhaltigsten.
Das bedeutet, auch Branchen, die sehr viel CO2 ausstoßen, kommen in diesen ETFs durchaus vor. Aber es wird das vergleichsweise klimaschonendste Unternehmen dieser Branchen ausgewählt. Große Tech-Konzerne wie Microsoft sind deshalb auch in vielen grünen ETFs vertreten, weil sie vielleicht ein wenig klimafreundlicher sind als ihre Mitbewerber. Aber eben bei weitem nicht klimaneutral. Grüne ETFs werden Umwelt und Klima dementsprechend nicht retten. Sie sind eher eine Möglichkeit, vielleicht nicht ganz so stark von Gewinnen zu profitieren, die dem Klima schaden. Was die Profite angeht, schneiden grüne ETFs übrigens genauso gut ab wie herkömmliche.
Wenn man sich auch in die Vergangenheit anguckt, sind da, glaube ich, eine Zeit lang wirklich die Nachhaltigen besser gelaufen. Jetzt momentan haben wir wieder so eine Phase seit ein, zwei Jahren, wo die Herkömmlichen besser laufen.
Dass man sich beim Investieren zwischen Nachhaltigkeit und Rendite entscheiden muss, sei ein verbreiteter Mythos, erklärt die Bankerin Silke Stremlau.
Für mich ist eigentlich wichtig, wenn ich nach Nachhaltigkeitskriterien und auch nach strengen Nachhaltigkeitskriterien investiere, muss ich keinen Renditeverzicht üben. Ich habe keine exorbitante Rendite, ja, aber ich habe eine marktübliche Rendite.
Silke Stremlau hatte in den vergangenen Jahren den Vorsitz des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung. Sie hat es sich quasi auf die Fahnen geschrieben, die Finanzwelt grüner zu machen. Ihre Prognose, klimaschädliche Unternehmensmodelle sind längerfristig eine schlechte Investition.
Wir sprechen hier von Stranded Assets, also Assets, die quasi stranden und dann nichts mehr wert sind. Da ist allerdings spannend, wann das wohl eintreten wird. Man hatte das viel früher erwartet.
Fossile Energien könnten solche Stranded Assets sein, aber aktuell geht es vielen Konzernen ganz gut. Auch die politische Wende, die Donald Trump in den USA eingeläutet hat, dürfte ihnen zugute gekommen sein. Trotzdem haben sehr CO2-intensive Unternehmen vermutlich ein Ablaufdatum.
Wir haben ja in Europa den ETS, den europäischen Zertifikatehandel. Das heißt, Unternehmen, die jetzt in bestimmten CO2-intensiven Branchen sind, Chemie, Stahl, fossile Energien, die haben jetzt höhere Kosten, weil sie CO2-Zertifikate kaufen. Und das merkt man natürlich dann auch in den Umsatzzahlen.
Ab einem gewissen Kipppunkt lohnen sich klimaschädliche Unternehmen dann überhaupt nicht mehr, so die Theorie. Silke Stremlau sagt, sie nehme schon jetzt wahr, dass Investoren, die mittel- bis langfristig denken, den Anteil CO2-intensiver Unternehmen in ihren Portfolios deutlich reduziert haben.
Sie hören Global, das Umweltmagazin. In Deutschland boomt die Avocado ja schon länger. Unsere Importe haben sich innerhalb von 10 Jahren verfünffacht und das, obwohl die Superfrucht für ihre Umweltbilanz ja auch in der Kritik steht. In China war die Avocado bis vor kurzem für viele Leute noch relativ unbekannt. Jetzt erlebt die Lateinamerikanerin auch dort ihren großen Aufstieg. Der Unterschied zum deutschen Avocado-Hype? Die Chinesen können ihre Avocados selbst anbauen. Im Südwesten, nahe an der Grenze zu Myanmar, herrscht das ideale Anbauklima. Benjamin Eisel.
Ein Café an einem Waldrand in der Nähe des Ortes Menglian, ganz im Südwesten Chinas, unweit der Grenze zu Myanmar. Die Besucher sitzen idyllisch unter Bäumen und blicken auf Felder und Berge. Auf der Speisekarte finden sich besonders viele Gerichte mit Avocado. Eine lokale Spezialität, erklärt Kaffeebesitzerin Nanxing. Wir haben hier ein Avocado-Menü. Wer in Menglian ist, sollte vorbeikommen und unsere lokale Art der Zubereitung probieren. Unser absolutes Highlight und die Nummer 1 in ganz Menglian ist natürlich unser hausgemachter Avocado-Kaffee. Wie wäre es mit einer Tasse davon, mit Avocados und Kaffee aus eigenem Anbau? Außerdem bieten wir eine große Auswahl an lokalen Gerichten mit einem modernen Twist. Das Klima in Menglian im Landesteil Yunnan ist besonders mild. Traditionell eine Teeregion. Seit vielen Jahren bereits wird dort auch Kaffee angebaut, den Chinesinnen und Chinesen immer mehr trinken. Und nun zunehmend auch Avocados, deren Anbau häufig wegen des hohen Wasserverbrauchs in der Kritik steht. Avocados gibt es in Menglian seit rund 16 Jahren. Der erste, der sie angebaut hat, hat viel Geduld gebraucht, denn es dauert Jahre, bis die Bäume Früchte tragen. Er hatte mehrere Orte in Betracht gezogen und entschied sich dann für Menglian, weil wir hier subtropisches Klima haben. Außerdem regnet es die Hälfte des Jahres. Das unterscheidet uns uns von den nicht nachhaltigen Anbaumethoden, die man an anderen Orten sieht, wo viel Grundwasser zur Bewässerung genutzt wird. Das machen wir hier nicht. Avocados waren bis vor kurzem noch relativ unbekannt in China. Doch seit einigen Jahren erleben sie einen rasanten Aufstieg. Gerade bei jungen, gesundheitsbewussten Chinesinnen und Chinesen in den großen Städten sind sie beliebt. Wegen ihres buttrigen Geschmacks werden sie in China Nyoyogur genannt, Butterfrucht. Mit einer großen Lastendrohne wird die Ernte von den bergigen Hängen eingeflogen. Aufgewirbelter Staub liegt in der Luft. Drohnen werden in China in der Landwirtschaft bereits flächendeckend eingesetzt. Weil sich mit Avocados mehr verdienen lässt als mit anderen landwirtschaftlichen Produkten, haben viele Produzenten in der Region Menglian umgesattelt. Zhao Azie nennt sich Avocado Prinz auf seinem Social-Media-Profil. Der 36-Jährige leitet eine lokale landwirtschaftliche Genossenschaft. Wir haben 2018 angefangen, Avocados anzubauen. Davor haben wir hauptsächlich Mais oder Zuckerrohr produziert. Wir können jetzt 4- oder 5-mal so viel verdienen. Seine Genossenschaft baue inzwischen Avocados auf einer Fläche von umgerechnet knapp 200 Fußballfeldern an. Im Jahr würden so rund 600 Tonnen Avocados produziert. Alle für den chinesischen Markt. Zhao Azie ist überzeugt von seinen Avocados. Sie schmeckten viel besser als die importierten, weil sie länger an den Bäumen reifen könnten und die Transportwege kürzer seien. Auch der Boden hier sei ideal. Avocados benötigen durchlässigen Boden. Unser Boden hier ist perfekt, sehr locker. Und unser Klima hier ist auch ideal. Aktuellen Zahlen zufolge werden inzwischen doppelt so viele Avocados in China angebaut wie importiert. Über 100.000 Tonnen im Jahr. Dennoch findet sich in den Supermärkten der großen Städte häufig noch Importware. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Avocados im Landesteil Yunnan nur etwa von Oktober bis März geerntet werden können. Nachmittags im Café von Nanjing, eine kleine Gruppe aus Peking, hat sich alle möglichen Avocado-Gerichte bestellt. Und das, obwohl er Avocados eigentlich gar nicht so gerne mag, so der 30-jährige Nate. Ich habe das Gefühl, Avocados sind noch nicht so wirklich in der Esskultur von uns Asiaten angekommen. Aber wir sind heute schon zum zweiten Mal hier. Zweimal habe ich diesen Avocado-Obstsalat bestellt, sauer, scharf angemacht, super gut. Und das hier ist ein Avocado-Smoothie. Vielleicht schmeckt das so in den Großstädten oder in Deutschland. Ich finde den richtig lecker.
Ja, das klingt doch lecker, gerade dann, wenn die Avocados nicht um die Welt fliegen mussten, sondern vor Ort, lokal und ohne größeren Wassermangel angebaut wurden. Allerdings kann wohl auch im chinesischen Yunnan keiner garantieren, wie die Wasserverfügbarkeit in Zukunft sein wird. Die Erderwärmung sorgt nämlich dafür, dass die Verteilung von Wasser auf der Erde immer unberechenbarer wird. Weil 70% unseres Wasserverbrauchs in die Landwirtschaft geht, gefährdet diese Entwicklung auch unsere Lebensmittelproduktion. Welche Konflikte dann drohen und wie sie sich entschärfen lassen? Das hat Susanne Henn beim Global Forum for Food and Agriculture in Berlin gecheckt.
Für Amanda Björksell, Beraterin mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit beim Schwedischen Bauernverband, steht fest:
Wir müssen Nahrung produzieren, auch in Europa. Überall auf der Welt muss das möglich sein. Deshalb müssen wir unseren Landwirten helfen. Der Klimawandel macht ihre Arbeit komplizierter und teuer. Deshalb müssen wir sie unterstützen. Das ist doch klar.
Und das, sagt sie, gelte für alle Landwirtinnen und Landwirte weltweit. Denn oft fehle ihnen das Wissen und die Unterstützung, um auf die Auswirkungen des Klimawandels richtig zu reagieren. Doch schon jetzt sorgt das Thema Wasser für Konflikte. Verbraucht die Landwirtschaft doch im Durchschnitt weltweit rund 70% des entnommenen Süßwassers. Das merken auch die Wasserversorger, sagt Hendrik Grösch, technischer Geschäftsführer bei den Harzwasserwerken in Hildesheim.
Der große Konflikt ist halt, wir alle greifen auf den gleichen Grundwasserleiter zu. Und alle nehmen Wasser und damit sehen wir ein Absinken des Grundwasserleiters.
Bei der Produktion der vielen tierischen Produkte, die wir essen, wird auch sehr viel Wasser verbraucht. Und dazu kommt, dass in immer mehr Regionen Felder häufiger bewässert werden müssen. Und der nach wie vor hohe Pestizid- und Düngereinsatz sorgt dafür, dass Menschen, die auch vom Wasser leben, etwa Fischer, Probleme bekommen. Das sagt Jörn Schmidt von der gemeinnützigen Organisation Worldfish.
Durch Regen würden diese Nährstoffe dann auch in die Flüsse abtransportiert. Die Flüsse, die landen natürlich irgendwann in Seen und landen weitere Flüsse dann irgendwann im Meer.
Aber jeder Landwirt hat seine Gründe, so zu handeln, wie er es tut. Und deshalb sagt Schmidt, darf es keine Schuldzuweisungen geben nach dem Motto, ihr seid die Bösen, wir die Opfer. In erster Linie, sagt Amanda Björksell vom Schwedischen Bauernverband, müssen wir die Landwirtschaft unterstützen, finanziell oder auch technisch. Und vor allem müssen wir miteinander reden.
Wir müssen die Landwirte und ihre Organisation zu Gesprächen auf Augenhöhe einladen und ihnen nicht einfach nur sagen, mach das und das und das, sondern schauen, hey, was braucht ihr in euren Regionen mit ihren speziellen Bedingungen?
Denn das Problem des Wasserstresses ist eine gemeinsame Herausforderung, sagt auch Jörn Schmidt von Worldfish, die sich auch nur gemeinsam lösen lässt. Doch solche Regionen und berufsübergreifenden Gesprächsrunden sind nur schwer zu organisieren. Aber wenn der Dialog auf Augenhöhe stattfindet, dann ist die Redebereitschaft durchaus da.
Wir haben ein Projekt einmal angefangen in der Eckernförderbucht, sehr, sehr lokal, wo wir tatsächlich auch mit Fischern und mit Farmern, also mit Landwirten geredet haben und die auch gerne miteinander reden. Wenn man erstmal diese Hürde überkommt, na, ihr macht ja das Schlechte und dieses gegenseitige Beschuldigen wegnimmt und dann auf die Ebene bringt, wo es dann tatsächlich produktiv wird und gesagt wird, okay, was können wir eigentlich wirklich tun?
Und so kommt man dann vielleicht auch zu Lösungen, wie man eine Zunahme des Süßwasserstresses auch in Zeiten der Erderwärmung vielleicht entschärfen kann.
Das war Susanne Henn und jetzt schauen wir nochmal auf ein ganz anderes Thema. Für nur 2,49 Euro kann man sich Frühlingsgefühle in allen Farben kaufen und zu Hause in die Vase stellen. Zumindest in den Supermärkten und Discountern hat die Tulpensaison vor ein paar Wochen angefangen. Meine Kollegin Ulrike Brandt hat sich zu diesem Anlass mal umgehört. Ulrike, ist denn jetzt überhaupt schon die Jahreszeit für Tulpen?
Das kommt drauf an, wen man fragt. Bei uns blühen die ersten Tulpen in Parks und Gärten ab März, also es ist noch keine Jahreszeit für Tulpen. Aber in den Niederlanden, da wurde die Tulpensaison schon eingeläutet. Vor 3 Wochen fand der Nationale Tulpentag in Amsterdam statt. Wie jedes Jahr wurden 200.000 Blumen in Kisten auf einem zentralen Platz in der Stadt präsentiert und die Menschen, die konnten sich einen Strauß mit nach Hause nehmen. Doch auch in den Niederlanden kommen die Tulpen aktuell aus Gewächshäusern. Im Freiland gibt es die auch erst ab Mitte, Ende März.
Und wenn ich jetzt aber gerne Tulpen kaufen will, kann ich dann auf bestimmte Siegel oder Herkunftsländer achten?
Aktuell kommen die Tulpen hauptsächlich aus den Niederlanden, da hat man gar keine andere Wahl. Wenn die Blumen ein Bio-Siegel haben, bedeutet das, dass sie ohne künstlich hergestellte Pestizide angebaut worden sind, da kann man drauf achten. Und es gibt zum Beispiel auch das Fairtrade-Siegel bei Schnittblumen, das garantiert bessere Arbeitsbedingungen vor Ort und zum Beispiel einen schonenden Einsatz von Wasser. Wobei dieses Siegel bei Tulpen keine große Rolle spielt, sondern eher bei Rosen, die kommen nämlich aus Kenia, Äthiopien oder Ecuador und landen dann bei uns in den Supermärkten und Blumenläden.
Wann sind Tulpen denn möglichst nachhaltig?
Die nachhaltigste Tulpe ist die, die bei uns im eigenen Garten wächst oder in der Biogärtnerei nebenan und die dann blüht, wenn sie auch in der Natur ihre Saison hat. Bei Tulpen aus den Niederlanden ist das schwieriger. Wenn die Tulpen jetzt aus dem Gewächshaus kommen, dann heißt das, dass die mit einem großen Energieaufwand produziert worden sind. Die Anbaubetriebe dort werben damit, dass sie ihren CO2-Ausstoß immer mehr senken, zum Beispiel durch den Einsatz von Sonnenenergie oder geothermischer Wärme. Wem das also wichtig ist, der kann beim Kaufen der Tulpen nachfragen, ob die aus so einem Betrieb kommen. Wachsen die Blumen dann im Frühling draußen auf den Feldern, sind sie natürlich Schädlingen ausgesetzt. Dann kommen auch verstärkt Pestizide zum Einsatz und da lohnt es sich dann genauer auf die Herkunft zu achten. Wer ganz nachhaltig sich jetzt schon etwas Frühling in die Wohnung holen will, kann sich zum Beispiel einen Zweig von einem Kirschbaum ins Wasser stellen. Der beginnt dann in der warmen Wohnung vorzeitig zu blühen.
Ja, danke Ulrike, das klingt wirklich nach einer sehr schönen Idee. Oder man geht einfach spazieren und schaut sich draußen mal um nach den ersten Schneeglöckchen und Krokussen und erfreut sich dann einfach beim Spazierengehen am Anblick. Das war's schon für heute mit Global, dem Umweltmagazin. Ich bin Margarita Holzreiter. Machen Sie's gut.